Der Regen kann zwei verschiedene Auswirkungen auf den Erdboden haben. Auf der einen Seite spenden die Regentropfen den Pflanzen und Blumen Flüssigkeit, damit sie dann in ihrer ganzen Pracht erblühten können. Aber auf der anderen Seite kann derselbe Regen in bestimmten Fällen zu einer zerstörerischen Flut werden, welcher die Natur drumherum zerstört. Der Regen ist ein Segen, aber derselbe Regen kann auch ziemlich zerstörerisch sein. Und in unserem heutigen Text sehen wir etwas Ähnliches. Wir werden sehen, wie der Unglaube des Volkes Israels in Jesus zwei unterschiedliche und doch harmonische Reaktionen auslöst. Auf der einen Seite ist Jesus mit einem gerechten Zorn gegen sie erfüllt und bringt Gericht. Aber auf der anderen Seite werden wir sehen, dass Jesus gleichzeitig auch voll Trauer gefüllt ist, weil sein Volk ihn ablehnt. Ihr dürft gerne mit mir Matthäus Kapitel 23 aufschlagen. Matthäus 23, wir wollen heute die Verse 34 bis 39 gemeinsam anschauen. Und unser Text heute, er zeigt die letzten öffentlichen Worte von Jesus an das Volk. Nach diesen Worten hier wird sich Jesus mit seinen Jüngern zurückziehen und er wird sie, also die Jünger, und sich selbst auf seinen Tod in ein paar Tagen vorbereiten. Gerade erst hat Jesus die härtesten Worte seines gesamten Dienstes an die Schriftgelehrten und Pharisäer gerichtet. Warum? Weil sie Heuchler waren, die das Volk in die Irre führen. In 7 sehr harten Wehrufen deckt Jesus ihre Heuchelei auf und verurteilt sie dabei. Und unser Text hier ist genau in demselben Atemzug gesprochen. Jesus ist immer noch vor dem Volk und vor den Führern. Und nachdem er jetzt ihre Heuchelei aufgedeckt hat, bringt er jetzt das Gerichtsurteil über seine Anklage. Das Gerichtsurteil. Was ist die Strafe dafür? Was erwartet sie für so eine Ablehnung? Genau das sehen wir in unserem Text. Matthäus Kapitel 23, Verse 34 bis 39. Ich bitte euch gerne als Gemeinde aufzustehen für die Lesung der Heiligen Schrift. Wir haben gerade eben gehört von Daniel, das ist Gottes Wort, das zu uns spricht. Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen, von einer Stadt zur anderen. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Ihr dürft euch setzen. Der Predigttitel für heute lautet: Eine zweifache Reaktion auf Unglauben. Eine zweifache Reaktion auf Unglauben. Denn genau das sehen wir in unserem Text. Wir werden sehen, wie der Unglaube Israels Jesus gerechten Zorn und Gericht erweckt. Aber auch, wie ihr Unglaube in Jesus Trauer über sie auslöst. Genau das sind auch die beiden Punkte für heute. Erstens, werden wir sehen, Jesus verkündigt Gericht über Israel, Verse 34 bis 36. Und dann sehen wir, Jesus trauert um Israel, Verse 37 bis 39. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, wo wir sehen werden, dass Jesus, der König der Juden, ein Gericht über sein eigenes Volk bringt. Jesus verkündigt Gericht über Israel. Schauen wir nochmal Vers 34 rein. Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Beobachtet zuerst, der Vers beginnt mit einem Siehe. Damit will Jesus jetzt ein Fazit über die ganzen Wehrufe, die davor geschehen sind, ziehen und fordert die Führer auf, jetzt besonders zuzuhören. Und dann heißt es weiter im Vers: Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Bemerkt hier etwas Wichtiges. Der Vers hier geht nach dem Siehe mit einem Darum weiter. Das bedeutet, Jesus will diese Verse hier mit den Versen davor verknüpfen und verbinden. Er will zeigen, dass das Senden der Propheten eine Folge dessen ist, was er kurz zuvor gesagt hat. Die Frage ist, worum ging es kurz zuvor? Nun, ab Vers 29 beginnt Jesus seinen letzten Wehruf an die Pharisäer, indem er aufdeckt, dass sie nur so tun, als ob sie die ermordeten Propheten ihnen wichtig sind, die ihre Väter damals getötet haben. Sie bauen den ermordeten Propheten Gräber und sagen, wir hätten die Propheten niemals getötet. Aber Jesus, er macht deutlich, dass sie genauso wie ihre Väter sind. Sie treten, könnte man sagen, in die Fußstapfen ihrer Väter, weil sie genauso Prophetenmörder sind wie ihre Väter. Schließlich ist das, womit sie gerade voll beschäftigt sind, Jesus zu töten. Kurz davor versuchen sie, mit Fragen zu bombardieren, um irgendwas herauszufinden, um ihn zu verurteilen zum Tod. Das ist ihr ganzes Herz gefüllt damit. Und Jesus zeigt, ihr seid genau solche Prophetenmörder. Und genau diesen Gedanken greift Jesus auf. Das ist das, was er kurz vorher gesagt hat. Und sagt, weil die jetzigen Führer Israels genauso Prophetenmörder sind wie die Väter, darum sende ich Propheten zu ihnen. Und das hört sich irgendwie komisch an, oder? Weil wir würden vielleicht denken, sollte er nicht lieber als Gericht keine Propheten mehr senden? Er hat welche gesendet, aber jetzt sendet er weiter Propheten, obwohl sie ablehnen? Nun, wir werden sehen, dass in Vers 35 uns sehr deutlich macht, dass Gericht genau die Absicht von Jesus ist, warum er die Propheten sendet. Dass Gericht die Absicht ist hinter dem Senden der Propheten. Nun, das bedeutet nicht, dass keine Menschen durch die Propheten zum Glauben gekommen sind, die Jesus nach seinem Tod gesendet hat. Durch die Apostel kamen einige Israeliten zum Glauben. Aber insgesamt für die Nation ist das Senden der Propheten ein Gericht und keine Gnade mehr. Insgesamt für die Nation ist es keine Gnade, sondern Gericht. Lasst uns weiter im Text gehen, wir werden das gleich noch deutlicher sehen. Eine Sache, die man schnell im Text überlesen kann, die aber sehr wichtig ist zu beobachten, ist, wer die Propheten, Weisen und Schriftgelehrten sendet. Wer? Es heißt hier, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Erinnert euch, Jesus redet gerade zu den Führern. Jesus sagt, er ist derjenige, der die Propheten sendet. Und das ist eine unglaubliche Aussage. Denn ein Prophet, das war ein Botschafter von Gott beauftragt und wurde in seinen Namen geschickt. Und Jesus sagt, er schickt ihn, in seinen Namen schickt er ihn. Jesus zeigt hier mit einer kurzen Aussage seine Göttlichkeit, dass er der Gottmensch ist, der die Propheten sendet. Und beobachtet außerdem, wen Jesus senden wird. Wen? Es heißt hier, Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Was meint er damit? Damit sind die Apostel und die Jünger gemeint, die Jesus Werk weitermachen und das Evangelium verkündigen nach seinem Tod. Aber die Frage ist, warum sagt denn Jesus dann hier Propheten, Weise und Schriftgelehrten und nicht einfach nur Apostel oder andere Begriffe? Nun, ganz einfach. Jesus, dürfen wir nicht vergessen, redet hier zu Juden. Sie hatten noch kein Neues Testament, sie hatten noch gar keine Vorstellung, was ein Apostel ist in dem Sinne. Was sie verstanden, die Juden, also Jesus sagt das hier, damit sie verstehen, dass Jesus Botschafter sendet, die genauso wie Propheten im Auftrag Gottes kommen. Und benutzt deshalb alttestamentliche Begriffe, die die Juden gut kannten, dass das Botschafter Gottes waren. Propheten kannten sie genüge aus dem Alten Testament, es waren die Botschafter Gottes. Unter Weisen verstanden sie jemand, der in Gottes Weisheit kommt und sie mit dieser Weisheit belehrt. Sie kannten das durch die Weisheitsliteratur in ihrer Schrift gut und haben das auch in ihrer Alltagssprache benutzt. Jemand, der weise war, lehrte Gottes Wort. Das ist das, was sie aus dem Alten Testament kannten. Und Schriftgelehrte waren ihnen auch bekannt. Sowohl gerade die Leute, die sie lehren, unterrichten mit dem Wort Gottes, waren Schriftgelehrte, als auch damals im Alten Testament. Zum Beispiel Ezra, der Schriftgelehrte, der das Volk lehrt. Also das waren Begriffe, die sie kannten, dass sie Gottes Wort lehren. Deswegen benutzt er das hier. Aber wie werden die Führer darauf reagieren? Es heißt hier, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Beobachtet die Grausamkeit der Führer. Es heißt hier, sie werden töten, kreuzigen, geißeln und verfolgen. Genauso wie sie den Messias ablehnten, werden sie auch seine Jünger ablehnen. Und ihre Ablehnung ist wirklich groß. Sie sagen nicht einfach nur, nun, wir wollen einfach nichts mit euch zu tun haben. Bleibt mal dort, wir bleiben hier und alles ist gut. Nein, sie töten, sie verfolgen. Ihr ganzes Herz ist mit Hass gegen Jesus und seine Nachfolger erfüllt. Sie wünschen sich mit alles, was sie haben, ihren Tod. Und beachtet, sie töten nicht einfach nur einen, nicht nur zwei. Es heißt hier, etliche werden sie töten. Und wenn sie es nicht schaffen, sie zu töten, dann geißeln sie sie wenigstens. Schlagen sie mit der Rute und verfolgen sie. Beobachtet noch zwei Dinge, die die Härte ihrer Ablehnung deutlich macht. Erstens, sie geißeln sie in den Synagogen. An dem Ort, wo eigentlich Gottes Wort erklungen ist. Dort geißeln sie die Botschafter Gottes. Und das Einzige, was in diesen Räumen erklingt, sind die Schreie der Gerechten, die ungerechterweise bestraft werden. Wie verdreht. Und zweitens, es heißt hier, sie verfolgen sie von Stadt zu Stadt. Das soll zeigen, ihre Verfolgung ist ständig und ohne Ruhe. Unablässig verfolgen sie Gottes Botschafter und sie zu töten. Sie machen nicht einfach Stopp, weiter gehen wir nicht, sondern von Stadt zu Stadt zu Stadt reisen sie, um sie zu verfolgen. So werden die Führer reagieren. Mit genau dieser Ablehnung, die sie auch gerade gegen Jesus zeigen. Und jetzt Vers 35 zeigt uns dann, wofür Jesus die Propheten denn sendet, wenn er weiß, wie sie seine Propheten behandeln werden. Was ist die Absicht von Jesus dahinter? Vers 35 sagt uns das. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Beobachtet, durch das Senden der Propheten will Jesus, dass noch mehr Schuld auf sie geladen wird und letztendlich Gericht über sie kommt. Er will, dass alles gerechte Blut über sie kommt, das auf Erden vergossen worden ist, heißt es hier im Vers. Nun, was heißt das genau? Blut steht hier symbolisch für die Leben der Menschen, die ermordet wurden. Also Blut wurde quasi als Bild dafür genannt, für das Leben des Menschen. Und hier heißt es nicht nur einfach Blut, sondern das gerechte Blut, alles gerechte Blut über sie kommen soll. Das bedeutet, hier sind wirklich echte Gläubige gemeint, welche von Gott gerecht gesprochen wurden und auch ein gerechtes Leben führen. Solche Leute, die ermordet wurden über die Jahrtausende. Und Jesus sagt hier, dass die Führer diese Schuld angerechnet bekommen, die dadurch entstanden ist, dass diese Kinder Gottes Jahrtausende hin und her ungerechterweise umgebracht wurden. Und um das zu verdeutlichen, macht er noch so einen kleinen Abschweifer und erklärt es. Was meint er mit alles gerechte Blut? Er sagt, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Was soll das zeigen? Nun, Abel war der erste Mensch, der ermordet wurde. Abel war der erste Mensch, der ermordet wurde. Und warum? Aus Neid darüber, dass Abels Opfer angenommen wurde vor Gott. Er war ein Gerechter und wurde kaltblütig von Kain ermordet. Der erste Mensch. Zacharias, der Sohn Barachias, meint den Propheten Saharia. In Saharia Kapitel 1, Vers 1, da heißt es, im achten Monat des zweiten Jahres des Sarius erging das Wort des Herrn an Saharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, folgendermaßen. Es ist derselbe Name. Nun, im Alten Testament wird nicht gesagt, wie Saharia stirbt, also irgendwie beschrieben. Aber offensichtlich macht Jesus deutlich, dass er auch getötet wurde, weil er ein Botschafter Gottes war. Und noch schlimmer, er wurde zwischen Tempel und Altar getötet. Das bedeutet, mitten im Vorhof des Tempels. Der heilige Ort Gottes wurde mit unschuldigem, gerechtem Blut beschmiert. Und Saharia, warum Saharia, von Abel bis Saharia? Saharia war einer der letzten Propheten im Alten Testament. Und offenbar war Saharia der letzte Märtyrerprophet, der letzte Prophet, der gestorben ist, weil er ein Botschafter Gottes war. Und was Jesus damit zeigen will, ist, von A bis Z kommt diese Schuld der Morde auf euch. Angefangen von Abel bis Saharia, quasi das Ende des Alten Testaments, könnte man sagen. Und beobachtet außerdem, Jesus redet gerade zu den Führern Israels und er sagt hier, bis zu dem Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Die Frage ist, die Führer, sie haben doch gar nicht zur Zeit von Saharia gelebt. Das ist ja schon Jahrhunderte her. Aber er sagt, den ihr getötet habt und spricht direkt zu ihnen. Wie geht das denn? Warum bekommen sie denn jetzt die ganze Schuld dafür? Warum sagt Jesus, den habt ihr getötet? Nun, hier ist eine Sache wichtig zu verstehen. Erstens, im Alten Testament gibt es das Konzept bei Israel, dass sie Generation für Generation in derselben Sünde wie ihre Väter bleiben und dadurch immer weiter Schuld auf sich häufen. Das ist generationsübergreifende Sünde, kann man das nennen. Was meine ich damit? Nun, viele Generationen haben in Sünde gelebt. Aber nicht jede Generation, die in Sünde gelebt hat, hat auch dasselbe irdische Gericht empfangen, obwohl sie genauso in Sünde verharrten wie zum Beispiel die Generation danach oder davor. Aber es gab einen Punkt, wo das Gericht dann auf die Nation geflossen ist für ihre Sünden, die bereits sogar Generationen vorher gemacht werden. Und hier wird Israel wie eine einzige Person gesehen. Wie eine einzige Person personifiziert. Und er redet zu ihnen, dass sie genauso zu diesem Israel gehört. Dieser Person, könnte man sagen. Genauso sollen wir uns das vorstellen. Es ist wie ein Becher, der durch die Sünde immer weiter gefüllt wird. Und an irgendeinem Punkt ist der Becher dann aber voll. Und es läuft über und das Gericht, es kommt. Genau dieses Bild, das verwendet Jesus kurz davor, wo er zu den Pharisäern redet. Da sagt er in Vers 32, zwei Verse vorher, ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Also ein Maß, etwas, wo man etwas misst, quasi ein Messbecher. Als Nation hatte Israel bis zum Neuen Testament ein unglaubliches Privileg von Gott. Und das ist einer der Gründe, warum sie jetzt so ein hartes Gericht bekommen und dieses Blut auf ihr Kopf kommt. Israel hatte ein unglaubliches Privileg von Gott. Warum? Denn sie waren das Volk Gottes, welches mit der Erkenntnis Gottes gesegnet wurde. Sie haben so viel Licht von Gott bekommen. Aber immer wieder und immer wieder haben sie rebelliert und abgelehnt, getötet. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt, wo sie die größte Erleuchtung ablehnen. Der Sohn Gottes selbst ist vor ihren Augen und sie töten ihn. Und sie verstehen danach nichts, was sie getan haben. Sie tun keine Buße darüber und sagen, was haben wir getan? Was passiert mit seinen Jüngern? Sie werden getötet und getötet und getötet. Sie bleiben in dieser verharrenden Sünde. Aber jetzt ist der Becher voll, sagt Jesus. Die Schuld, die Generation für Generation aufgeladen wurde, das Licht, was er ihnen geleuchtet hat, das kommt jetzt im Gericht zum Ausdruck. Wichtig ist hier, eine Sache zu verstehen. Hier geht es nicht darum, dass jeder einzelne Führer in der Hölle für die Sünde von Kain angerechnet bekommt. Also versteht ihr? So gesagt, der Führer, der dort gerade steht, in der Hölle ist und dann die Sünde von Kain noch auf seinen Schultern lastet. Es geht hier darum, dass dieses Gericht, was über diese Nation kommt als Ganzes, ein Resultat dessen ist, dass über Jahrhunderte, Jahrtausende sie Gott abgelehnt haben, obwohl er sich ihnen ganz besonders zu erkennen gegeben hat. Und deswegen sagt er abschließend in Vers 36, wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Beobachtet, Jesus sagt, diese Sache steht fest. Wahrlich, ich sage euch, in Wahrheit sage ich euch, das wird passieren. Nun, dies alles, das meint hier genau das, was Jesus gerade beschrieben hat. Er wird weitere Propheten senden, sie werden abgelehnt werden von ihm und dann wird letztendlich das Gericht über sie überkippen und sie werden es empfangen. Bemerkt außerdem, davor hat Jesus sehr spezifisch zu den Führern geredet, als er gesagt hat, dass er die Propheten zu ihnen sendet, hat er ja gerade mit den Führern angesprochen, wie euch Schriftgelehrte Pharisäer und geht weiter. Aber jetzt wird das Spektrum in diesem Vers größer. Er sagt, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Nun, die Führer, sie trugen natürlich die größte Schuld in dieser Ablehnung. Aber auch das Volk folgte ihnen und so wird das Gericht über die ganze Nation kommen. Es waren nicht einfach nur die Führer, die ablehnt waren. Es war auch das Volk, was dahinter stand. Wichtig, das Wort Geschlecht hier, das kann auch mit Generation übersetzt werden. Also es wird über diese Generation kommen, über dieses Volk. Und das soll auch zeigen, dass das Gericht noch bei dieser Generation, zu der Jesus spricht, beginnen wird. Und tatsächlich trifft das auch ein, wenn 70 nach Christus dieses Gericht kommt und Jerusalem vollkommen zerstört und verlassen wird. Gerade ist ungefähr 30 nach Christus, also genau 40 Jahre. Diese Generation trifft es ein. Was können wir aus dem Text, bevor wir weitergehen, lernen? Ich will, dass wir zwei Lehren mitnehmen. Zwei Lehren. Erstens, helleres Licht führt zu größerem Gericht. Helleres Licht führt zu einem größeren Gericht. Was meine ich damit? Nun, das Volk Israel hat sich durch die Ablehnung immer mehr Sünde auf sich geladen. Und das ist ein wichtiger Punkt hier bei Israel war es, dass Gott ihnen Propheten gesendet hat, die ihnen die Wahrheit verkündigt haben, die sie zur Buße aufgerufen haben. Das Volk Israel war dem größten Licht ausgesetzt von allen. Gott hat sich ihnen gezeigt, er hat mit ihnen geredet und jetzt steht sogar der Sohn Gottes vor ihnen und belehrt sie. Was machen sie? Ablehnen. Und genauso ist das bei uns. Wenn Menschen dem Evangelium ausgesetzt sind, es hören, aufgerufen werden, belehrt werden, aber nicht umkehren, dann laden sie sich noch mehr Schuld auf sich. Mehr Erkenntnis bedeutet mehr Verantwortung und dadurch härteres Gericht. Mehr Erkenntnis bedeutet mehr Verantwortung und härteres Gericht. So wie ein Bogen, der immer weiter gespannt wird. Mehr Licht, das spannt den Bogen des Gerichts immer nur weiter. Und wenn jemand nicht umkehrt, dann fliegt der Pfeil des Gerichts mit einer noch größeren Wucht auf einen zu, mit mehr Schuld beladen. Helleres Licht führt zu größerem Gericht. Und die zweite Lehre, das Evangelium hat eine zweifache Wirkung. Das Evangelium hat eine zweifache Wirkung. Die Textstelle macht klar deutlich, dass das Evangelium nicht immer nur zur Rettung da ist. Dass das Evangelium nicht immer nur zur Rettung da ist. Auf jeden Fall wird das Evangelium verkündigt, damit Leute gerettet werden. Und wir verkündigen es immer, dass Leute gerettet werden. Aber die Verkündigung des Evangeliums ist in Gottes Plan gleichzeitig für manche Leute ein Gericht. Wie es hier bei den Führern ist. Jesus sendet die Apostel, die das Evangelium verkündigen. Wichtig ist, die Apostel haben nicht verkündigt, hier geht weg von uns. Sie haben ganz normal das Evangelium verkündigt. Aber das war das Gericht, damit dadurch die Schuld von ihnen noch mehr wächst und sie Propheten, weil sie nämlich die Propheten weiter töten. Gott, er verherrlicht sich durch die Rettung von Menschen, aber er verherrlicht sich genauso durch sein gerechtes Gericht, was er über den ablehnenden Sünder bringt. Das Evangelium kann man sich vorstellen wie eine Sonne. Die Sonne lässt das Eis schmelzen, aber dieselbe Sonne, sie verhärtet den Ton. Und beides bringt Gott die Ehre. In einem wird Gottes Gnade offenbar, in einem anderen wird sein gerechtes Gericht offenbar. Evangelium hat eine zweifache Wirkung. In diesen Versen wird also das Gericht deutlich, was Jesus über Israel verkündigt. Aber wisst ihr was? Der Text hier ist noch nicht zu Ende. Das Gericht wird jetzt in Vers 37 mit Trauer vermischt. Wir sehen das im zweiten Punkt. Jesus trauert um Israel. Vers 37 bis 39. Vers 37 heißt es: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Schon die ersten Worte von Jesus hier verdeutlichen seine Trauer um das Volk. Er ruft: Jerusalem, Jerusalem. Die Wiederholung von einem Namen ist in der Bibel immer sehr gefühlsgeladen. So wie David zum Beispiel über seinen Sohn trauerte und gesagt hat: Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Oder so wie Jesus zu Paul sprach, als er ihn auf der Straße nach Damaskus begegnete und sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und so spricht Jesus hier: Jerusalem, Jerusalem. Die Stadt hier steht für das ganze Volk. Jerusalem war die Hauptstadt Israels. Es war die Stadt des Friedens und auch die heilige Stadt genannt. Aber wisst ihr, es ist nichts mehr von diesem Namen übrig. Schaut, was, wie Jesus diese Stadt beschreibt. Er sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Eine Friedensstadt ist es nicht mehr. Das Einzige, was übrig ist, ist eine Mörderstadt. Die Botschafter Gottes werden getötet und gesteinigt. Und deswegen ist Jesus gleichermaßen mit Trauer gefüllt, weil sie ihn und seine Botschafter ablehnen. Und diese Trauer, sie wird noch deutlicher, wenn er sagt in Vers 37: Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Beobachtet hier erstens, wie Jesus das Volk jetzt anspricht. Er sagt: Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Also die Kinder Israels sind damit gemeint. Jesus benutzt hier ein sehr liebevolles Bild, das Bild eines Vaters zu einem Sohn. Genau mit so einer Liebe hang das Herz des Retters an seinem Volk. Und dieses Bild, es kommt aus dem Alten Testament. In Hosea Kapitel 11, Vers 1, da redet Gott zum Volk Israel und sagt, als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus hat Israel wie sein geliebtes Kind zu ihm unter die Arme gerufen. Er wollte sie sammeln. Und beobachtet, es heißt hier, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Jesus hat nicht einfach nur einmal zum Volk gerufen und das war's, sondern immer wieder hat er gepredigt, kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah. Sein ganzer Dienst war damit gefüllt, mit diesem Aufruf zum Volk. Er hat Zeichen und Wunder getan, die ihn als Messias bestätigten. Er hat die Wahrheit immer wieder gelehrt. Wie oft wollte er sie sammeln? Und dann gibt er uns noch einen weiteren Vergleich, der seine Liebe zum Volk ausdrückt. Er sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Das ist auch kein neues Bild, was Jesus hier erfindet, sondern es ist ein Bild aus dem Alten Testament. Im Alten Testament stellt sich Gott dem Volk als manchmal als ein Adler vor, der sie auf seinen Flügeln trägt und der sie mit dem Schatten seiner Flügel ummantelt und umdeckt. So wie Psalm 36, 8 das zum Beispiel deutlich macht. Da heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Jesus wollte genau das geben. Zuflucht unter seine Flügel. Aber wie hat Israel auf diese Zuneigung Gottes und die Liebe Christi reagiert? Es heißt, aber ihr habt nicht gewollt. Dieser Vers zeigt mit aller Klarheit, dass die Verdammnis und das Gericht einzig und allein durch ihre Ablehnung gegen Gott kommt. Es heißt hier, ich wollte deine Kinder sammeln, aber ihr wolltet nicht. Spurgeon, er bringt diesen Gedanken sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt, es ist der Wille Gottes, der rettet, es ist der Wille des Menschen, der verdammt. Jerusalem steht und wird bewahrt durch die Gnade und das Wohlwollen des Allerhöchsten. Aber Jerusalem wird verbrannt und seine Steine werden niedergeworfen durch die Übertretung und die Ungerechtigkeit der Menschen, die die Gerechtigkeit Gottes erregt haben. Und das ist eine wichtige Lehre, die wir für uns ziehen sollten. Es ist der Wille des Menschen, der verdammt. Es gibt keinen Menschen, der in der Hölle sitzt, weil Gott ihm verwehrt hat, zu kommen. Der Mensch wollte so sehr zu Gott kommen, aber Gott hat zu ihm gesagt, sorry, das geht leider nicht. Auf keinen Fall. Jeder, der dort ist, ist dort, weil er mit seinem ganzen Herz Gott abgelehnt hat. Weil es der Wunsch seines Herzens war, in Sünde zu verharren. Und die Bibel macht nicht nur diese Wahrheit klar. Die Bibel macht außerdem sehr klar, dass alle Menschen unter die Sünde versklavt sind und von sich aus Gott nicht suchen wollen. Römer Kapitel 3, Verse 10 bis 12 machen es sehr deutlich. Da heißt es, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt oder der nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Das auch nicht einer. Es gibt keinen einzigen, der von sich selbst aus nach Gott fragt. Das Einzige, worauf das Herz des Menschen ausgerichtet ist, ist Sünde. Und das will das Herz des Menschen mit ganzer Kraft. Es verlangt mit allem, was es hat. Und genau das bringt den Menschen in die Hölle. Spurgeon hat es sehr gut zusammengefasst, wenn er sagt, der große Zerstörer des Menschen ist der Wille des Menschen. Ich glaube nicht, dass der freie Wille des Menschen jemals eine Seele gerettet hat. Aber der freie Wille des Menschen ist das Verderben vieler Menschen gewesen. Ihr wolltet nicht, ist immer noch der schwere Vorwurf Christi an die schuldigen Menschen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Ein Wolf wird immer Fleisch essen. Du kannst ihm noch so viel Gras hinlegen, wie du willst. Von sich aus selbst, in seiner Natur, wird er kein Gras fressen wollen. Es ist nichts drin, dass er Gras essen will. Damit der Wolf auf einmal Gras essen kann und will, muss der Wolf vollkommen verwandelt werden. Er muss, könnte man sagen, zuerst zu einem Schaf werden, damit er Gras fressen will. Genauso ist das mit dem Willen des Menschen. Der Mensch ist wie dieser Wolf, der nur Fleisch essen will, nur gegen Gott geht. Egal wie sehr oft du ihm das Gute hinlegst, in sich selbst wird er das Gute nicht wollen. Gott muss ein veränderndes Werk in ihn tun. Und genau über diese Härte, über diesen Hass, trauert Jesus. Weil sie nicht mit einem kleinsten Teil, nicht mit einem Atom zu ihm wollten, obwohl er sie so oft gerufen hat. Und so verkündigt er schließlich das finale Gericht über sein Volk. Vers 38 sagt er: Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Was heißt das? Mit Haus ist hier in erster Linie der Tempel gemeint. Genau dort befindet sich Jesus gerade, wo er mit den Führern redet. Und beobachtet hier, er sagt, euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Noch ein paar Kapitel zuvor, wo Jesus im Tempel war, hat er es das Haus seines Vaters genannt. Aber jetzt sagt er nur noch, euer Haus. Und damit will er zeigen, die Herrlichkeit Gottes wird den Tempel verlassen. Die Worte verwüstet gelassen bedeuten, dass Jerusalem zu einer Wüste wird, könnte man sagen. Und dieses Bild hat zwei Gedanken dahinter. Erstens, zum einen meint es, dass es leer und von Gott verlassen sein wird. Der Tempel in erster Linie, der verlassen sein wird. Aber damit ist auch folglich das ganze Volk, die ganze Nation Israels gemeint, die jetzt von Gott verlassen sein wird im Gericht. Gott wird sich von seinem Volk abwenden und sie dem Gericht überlassen. Und zweitens, verwüstet gelassen, meint auch eine physische Zerstörung des Tempels und auch dann der ganzen Stadt. 70 nach Christus ist das Gericht Gottes angetroffen, hat begonnen. Die Stadt, sie wurde mit einer großen Truppe von römischen Soldaten umzingelt und dann Stück für Stück vollkommen zerstört und verbrannt. Kein Stein mehr ist auf den anderen geblieben. Der Tempel vollkommen weg. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist ein kleiner Teil der ganz äußeren Tempelmauer, die bis zum heutigen Tag den Namen der Klagemauer trägt, was an dieses große Gericht erinnert. Genau das prophezeit Jesus hier. Siehe, euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Und wisst ihr was? Das Gericht Gottes hält bis zum heutigen Tage an. Das Gericht Gottes hält bis zum heutigen Tage an. Es begann damals 70 nach Christus, aber bis heute ist das Volk unter diesem Gericht. Und die Jahrtausende, wenn man sich die Geschichte davon anguckt, ist geprägt davon, dass Gott seine Hand hinweggenommen hat. Er hat sich Israel. Und wenn man den Text bis hierhin liest, dann fragt man sich am Ende des Textes, hat Gott versagt? Hat Gott versagt? Er hat Israel am Anfang erwählt, hat sie getragen und beschützt, aber sie haben ihn abgelehnt. Und jetzt kommt so ein Gericht. Was wird mit Israel? Was ist damit? Nun nein, Gott hat nicht versagt. Der letzte Vers und die letzten Worte von Jesus, sie sprechen das an. Sie sprechen von der Hoffnung, die inmitten dieses Gerichts ist. Vers 37 und 39 heißt es: Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Der Vers beginnt einmal damit, dass Jesus erst noch einmal klar macht, dass sie, also das Volk, ihn von jetzt an nicht mehr sehen werden. Das spielt zum einen darauf an, dass Jesus in 3 Tagen von ihnen gekreuzigt wird und dann von ihnen wörtlich nicht mehr gesehen wird. Er wird sich nach seiner Auferstehung zwar seinen Jüngern zeigen, aber dem Volk insgesamt zeigt er sich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite wird hier der Gedanke aufgegriffen, dass der Messias, der Gottmensch, wieder sein Volk verlässt. Ihr werdet mich nicht sehen, das verwüstet gelassen werden. Der Gedanke dahinter. Und das Wort hier nicht, also ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, ist im Griechischen eine sehr, sehr starke Verneinung. Also es bedeutet so viel wie, ihr werdet mich auf keinen Fall mehr sehen. Und drückt aus, wie stark die Hand Gottes jetzt abgeneigt ist wegen ihrer Ablehnung. Und man könnte hier denken, wieder, es ist doch vorbei mit Israel. Wenn er so stark sagt, auf keinen Fall werdet ihr mir sehen. Aber nein, der Vers ist noch nicht zu Ende. Es heißt weiter, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Beobachtet hier, es heißt hier nicht, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, es sei denn, ihr solltet irgendwann vielleicht sagen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Es heißt hier, bis ihr sprechen werdet. Das bedeutet, es wird ein Tag kommen, wo Israel den Messias endlich als ganze Nation annehmen wird. Und Sacharja, der letzte Prophet, den sie getötet haben, er spricht über diese Hoffnung, dass Israel eines Tages unter die Flügel Christi gesammelt werden wird. Dort heißt es, aber über das Haus Davids, in Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Eines Tages wird das Volk Israels erkennen, was sie gemacht haben und auf den durchstochenen Messias schauen. Und Gott, er wird seinen Geist der Gnade und des Gebets auf sie gießen, sodass sie ihn endlich erkennen, wer er ist, als den ewigen Retter Gottes, der sie von Sünd befreite. Das will zeigen, Gott hat nicht versagt. Die Ablehnung Israels ist ein Teil des Planes Gottes. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Die letzten Worte von Jesu an das Volk sind Worte der Hoffnung inmitten der Ablehnung. Zum Schluss will ich noch eine Hauptanwendung für uns mitgeben. Sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige. Und die Anwendung lautet, birg dich unter die Flügel Christi. Bürg dich unter die Flügel Christi. Wisst ihr, unter den Flügeln Christi zu sein, ist das Schönste, was man erleben kann. Und ich will zum einen uns Christen daran erinnern, was wir alles haben, weil wir unter seinen Flügel sind. Und ich will den Ungläubigen zeigen, was sie alles verpassen und verlieren in ihrer Ablehnung gegen Christus. Erinnere dich, o Christ, erstens an den Schutz, den du unter den Flügeln Christi hast. An den Schutz. Eine Henne, sie beschützt ihre Küken. Und genauso beschützt uns der Herr Jesus Christus. Seine Flügel, sie bieten Schutz vor dem ewigen Gericht Gottes, welches alle Menschen verdient haben. Es fängt es mit seinen eigenen Flügeln ab und lässt es auf ihn kommen, statt auf uns. Und nicht nur das, seine Flügel, sie schützen uns auch in den finsteren Stunden und dunklen Tälern, die wir durchgehen. Seine Flügel sind immer ausgebreitet über seine Kinder. Und sie bewahren sie vor Leid, in Leid und Schmerz. Erinnere dich, o Christ, an die Wärme, die du unter den Flügeln Christi hast. Mit Flügeln ummantelt dich der Herr und schenkt seine Wärme. Die Welt da draußen ist eiskalt und grausam. Doch die Flügel Christi wärmen unsere Seele. Wie ein warmer Kamin wärmt die Anwesenheit unseres Messias uns auf. Erinnere dich, Christ, an die liebliche Gemeinschaft, die du unter den Flügeln Christi hast. Zum einen hast du Gemeinschaft mit Christus. Er verrät dir unter seinen Flügeln die allerschönsten Geheimnisse seines Wortes. Er beschenkt dich mit der herrlichsten Zeit, die auf der Erde möglich ist. Ich meine, was gibt es Schöneres, als im Wort oder im Gebet unter den Flügeln Christi zu sein, wenn er dir ins Ohr flüstert und deine Seele mit seinem Wort erquickt? Und das ist noch nicht alles. Unter seinen Flügeln dürfen wir Christen auch die Gemeinschaft mit den anderen Küken darunter genießen. Mit den anderen Küken darunter. Und was für eine liebliche Gemeinschaft ist das, mit Brüdern und Schwestern vor Jesus zu stehen. Als Küken erbauen wir uns gegenseitig. Wir machen uns Mut und zeigen einander den Weg zurück zu den Flügeln Christi. Erinnere dich, o Christ, an die Ruhe, die du unter den Flügeln Christi hast. An die Ruhe. Welcher Ort gibt dir mehr Ruhe, als unter Jesu Flügeln zu sein? Egal, was für eine Situation, was für eine Last über dich kommt, Christi Flügel sind immer da zum Bergen. Wenn wir ohne Kraft am Ende liegen, dann nimmt er uns unter seine Flügel und gibt uns Kraft. Alle Probleme und Sorgen, sie können wir getrost ihm überlassen und in Frieden unter diesen Flügen wandeln. Und zuletzt, erinnere dich, Christ, an die Liebe unter den Flügeln Christi. An die Liebe unter den Flügeln Christi, die du genießt. Es ist eine Liebe, die erstens unter keinen Umständen vergeht. Unter keinen Umständen vergeht. Eine Liebe, die selbst bei Sünde offene Arme bietet und gerne vergibt. Es ist eine grenzenlose Liebe, die kein Ende kennt. Und es ist eine Liebe, die bereit war, sich selbst hinzugeben für unsere Schuld. Mit so einer Liebe bedeckt Christus unter seinen Flügeln. Und ich will dich fragen als Christ, wann warst du das letzte Mal unter diesen herrlichen Flügeln? Nun ja, als gerettete Christen stehen wir alle Zeit unter den Flügeln. Aber so oft in unserem Leben vergessen wir, was diese Flügel für uns sind, was sie bedeuten. Wir vergessen die Lieblichkeit seiner Flügel. Deswegen berg dich alle Zeit im Glauben unter diesen Flügeln. In Zeiten der Freude und in Zeiten der Not, in Zeiten des Kummers und in Zeiten des Lachens. Es gibt keinen besseren Ort. Im Gebet, im Wort, die Segnungen seiner Flügel zu genießen. Und was für eine Freude wird es sein, wenn wir dann im Himmel in die Arme unseres Retters fallen dürfen. Und diese Flügel sind für uns hier auf der Erde ein Vorgeschmack dessen, in seine liebenvollen Arme zu fallen. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann will ich dir genau dasselbe sagen. Birge dich unter die Flügel Christi. Es gibt keinen Ort sonst, wo ein Sünder sich bergen kann. Es gibt keinen anderen Ort, wo du Schutz vor dem Gericht Gottes findest. Es gibt keinen anderen Ort, wo du wahre Freude findest. Und es gibt keinen anderen Ort, wo du mehr Liebe findest als unter seinen Flügeln. Jesus Christus erhält die Flügel immer noch offen. Aber eines Tages werden seine Flügel geschlossen werden, wenn der Tag des Zorns kommt. Deswegen will ich mit dir ringen. Birg dich unter seine Flügel, weil sonst erwartet dich Gericht. Ich möchte gerne zum Abschluss mit uns beten. Ihr dürft gerne mit nach Möglichkeit mit mir aufstehen. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort dich so klar und deutlich offenbarst. Danke, dass sowohl deine Gerechtigkeit als auch deine Liebe scheint in aller Pracht und Schönheit. Danke, dass du uns belehrst durch dein Wort und wir diese Edelsteine mehr und mehr erkennen können, mehr schätzen lernen können. Danke, dass du die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Herr, ich bin dir dankbar für deine herrlichen Flügel. Danke für den Schutz, den wir bei dir haben. Danke für die Wärme, die wir bei dir haben. Danke für die Liebe, die wir bei dir haben. Danke für die Gemeinschaft, die wir bei dir haben. Und danke für die Ruhe, die wir unter deinen Flügeln haben. Herr, wir freuen uns, letztendlich bei dir zu sein, unter deinen Flügeln im ewigen Reich Gottes, in deinen Armen, deiner Liebe vollkommen ausgesetzt und uns freuen in der Gemeinschaft mit dir. Herr, ich möchte dich bitten für alle, die noch nicht dort sind. Zieh durch deine kräftige Hand, sie ist nicht zu schwach. Hab du Gnade mit vielen. Zieh sie, dass sie unter deine Flügel kommen und diese Lieblichkeit, diese Herrlichkeit genauso zu spüren bekommen wie wir. Deine Flügel sind offen, hab du Gnade. Du bist herrlich und gut, Herr. Und bei dem alles geht es in erster Linie um dich. Das Evangelium dreht sich um dich und die Menschen drehen uns auch um dich. Und so wollen wir zusammen mit aller Kraft verkündigen, wie gut und herrlich du bist. Danke, Herr, für deine lieblichen Flügel. Amen.